Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich am Mikrofon. Irdisches trifft auf Himmlisches in unserer Sendung. Mit Mahlers sogenannter Auferstehungssinfonie haben gestern Abend die Festspiele in Aix-en-Provence begonnen, in einer Mehrzweckhalle, die einst für Handballturniere gebaut wurde. Und der berühmte Isenheimer Altar erstrahlt nach aufwendiger Restaurierung in neuem Glanz. Dabei kamen ungeahnte, auch weltliche Details zum Vorschein. Aber erst einmal nach Salzburg, wo in knapp 2 Wochen die Festspiele beginnen. Rechtzeitig zuvor, nämlich heute, gab es, wie man in Österreich sagt, eine Aussendung, eine Pressemitteilung. Die Salzburger Festspiele trennen sich von ihrem Sponsor Solway Investment Group, der unter anderem Jugendprojekte bei den Festspielen unterstützt hat. Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörung, so lauteten die Vorwürfe gegen das Schweizer Unternehmen. Auch wir haben darüber berichtet. Die Festspiele hatten daraufhin eine Stellungnahme gefordert. Erste Ergebnisse einer Untersuchung liegen jetzt vor und die Präsidentin der Salzburger Festspiele, Christina Hammer, erklärte heute gegenüber dem ORF:
Nach Sichtung dieser ersten Ergebnisse hat die Firma Solway einen umfassenden Prozess für die Zukunft etabliert, allerdings sich wesentlich mehr Zeit auserbeten für die Aufklärung des Bestehenden. Wir haben uns daher geeinigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung im gegenseitigen Einvernehmen aufzulösen. Der geleistete Teilbetrag wird zurückgezahlt und selbstverständlich bin ich bereits in Gesprächen für die Zukunft.
So weit, so gut. Diese Frage möchte ich nun dem Musikjournalisten Axel Brüggemann stellen, der Fälle von sogenanntem toxischen Sponsoring verfolgt. Herr Brüggemann, hat man in Salzburg den Bogen rechtzeitig gekriegt, das schmutzige Geld zurückgezahlt und jetzt die Hände rein gewaschen?
Naja, 2 Wochen vor Festspielbeginn, wie Sie gesagt haben, Frau Elmreich. Man könnte auch sagen, letzte Ausfahrt war das. Was interessant an dieser ganzen Sache ist, dass sich damit auch das Narrativ der Salzburger Festspiele verändert hat. Gerade Intendant Markus Hinterhäuser hat immer wieder gesagt, naja, dort, wo Kultur nicht nur vom Staat gesponsert wird, sondern wo es auch Geld von Unternehmen gibt, ist immer dreckiges Geld dabei. Das hat ja der Regisseur Lukas Bärfuß auch kritisiert. Hinterhäuser hat gesagt, dann soll er gefälligst auch kein Honorar in Salzburg annehmen. Man hat den Philosophen Konrad Paul Liesmann vorgeschoben, der gesagt hat, Kultur ist immer ein Ort der Amoral. Also man könnte da überhaupt nicht mit moralischen Maßstäben messen, schon gar nicht die Sponsoren. Und das alles scheint man nun doch überdacht zu haben. Rechtzeitig oder nicht, das ist die große Frage. Auf jeden Fall ist es ein Kurswechsel, dass die Salzburger Festspiele akzeptieren, Kultur machen und Kultur finanzieren, hat immer auch etwas mit Moral zu tun.
Stichwort Moral. In die Kritik geraten waren ja auch die Salzburger Festspiele, weil der griechisch-russische Dirigent Theodor Kurenzis und auch sein Ensemble Musica Eterna auf dem Spielplan stehen, der Festspiele, die ja in 2 Wochen beginnen. Kürzlich waren sie erst gemeinsam auf Gazprom-Tour, haben auch bei Putins Wirtschaftsforum in St. Petersburg konzertiert. Aber weiterhin auf dem Spielplan von Salzburg stehen Kurenzis und sein Ensemble. Weiterhin, oder?
Ja, genau. Und das ist jetzt die große Frage. Wenn man in Salzburg die Moral als Kriterium für sich entdeckt, muss man natürlich auch die Frage stellen, wie moralisch ist es denn, während Europa der Gashahn zugedreht wird von Wladimir Putin, dass man ein Ensemble einlädt, das nach dem 24. Februar noch aktiv ein neues Sponsoring mit Gazprom annimmt und alle Gazprom-Orte in Russland abklappert und dort auf den Flughafen Rollfelder mit Kaviar empfangen wird und einige Posts der Musikerinnen und Musiker von Musica Eterna das auch ganz groß feiern. Ja, und das ist, glaube ich, die große Frage, die sich die Salzburger Festspiele jetzt stellen müssen. Denn es ist ja schon viel geschrieben worden über Kurenzis und Musica Eterna. Markus Hinterhäuser hat immer gesagt, er erwartet vor Festspielbeginn noch eine Erklärung von Kurenzis. Ich habe heute Nachmittag noch bei den Festspielen nachgefragt, habe keine Antwort gekriegt, ob es dabei bleibt, ob sozusagen immer noch erwartet wird, dass Kurenzis sich positioniert zum Engagement seines Orchesters und seiner eigenen Finanzierung in Russland. Aber die Vorwürfe werden natürlich immer größer. Also der VTB-Chef, der Chef dieser Putin-treuen Bank, Andrei Kostin, hat gegenüber dem Kommersant in Russland gesagt, er habe mit Kurenzis geredet und der habe ihm versichert, er sei kein Feind Russlands. Und dazu gibt es bis jetzt keine Stellungnahme, ebenso wenig wie dazu, dass das Kuratorium von Musica Eterna, also dieses Orchesters, besetzt ist. Zum einen mit dem VTB-Chef, eben Andrei Kostin, zum anderen mit dem Gouverneur von St. Petersburg und der Chefin der russischen Zentralbank. Und gefördert wird all das, Kurrenzis und Musica Eterna, von dem sogenannten Domradio, dem alten Radiogebäude in St. Petersburg. Und das gehört einer Medienholding, der vorsteht Alina Kabaeva. Das ist die offensichtlich Geliebte von Wladimir Putin. Also es gibt sehr viel Beziehung zu russischem Geld, zu russischen Privilegien bei Musica Eterna und Kurrenzis. Und eben, es ist die Frage, wollen die überhaupt sich positionieren? Ist übrigens eine Frage, die nicht nur Salzburg stellen muss, sondern die natürlich auch der SWR stellen muss, wo Kurrenzis Chefdirigent des Orchesters ist.
Ja, wie kann es nun, wie wird es weitergehen?
Tja, gute Frage. Also erstmal ein guter Punkt, würde ich sagen, dass Salzburg erkannt hat, Kultur hat etwas mit Fragen an die Moral zu tun. Kultur ist immer auch eine Frage von Unternehmenskultur. In welcher Kultur machen wir Festspiele? In welcher Kultur machen wir Theater? Da hat man sich jetzt von Solveig getrennt. Es steht noch die Wand Kurrenzis und Musica Eterna da. Der Bus ist längst losgerollt. In Österreich schreiben Zeitungen schon, wen hat Kurrenzis denn nicht verraten? Also der Druck wächst auch da. Und ich kenne ja keinen Busfahrer, der einen Unfall verhindert hat, indem er die Hand vor die Augen gehalten hat. Die Augen vor die Hand vielleicht schon. Sondern man muss bremsen, man muss lenken oder man muss Vollgas geben. Und die Frage ist, was die Salzburger Festspiele da in den nächsten 2 Wochen wählen werden.
Wir werden es beobachten. Das war der Musikjournalist Axel Brüggemann zu den Salzburger Festspielen, ihren Sponsoren und Künstlern. Wir bleiben bei der Musik und kommen zu Mahlers zweiter der sogenannten Auferstehungssinfonie. Ganz großes sinfonisches Kino mit über 90 Minuten, mit einem gewaltigen Orchester, vielen Bläsern, mächtigem Schlagwerk, Chor und 2 Vokalsolistinnen, Orgel und sogar einem Fernorchester. Während im ersten Satz laut Mahler noch die grundlegendsten aller Fragen gestellt werden, warum hast du gelebt, warum hast du gelitten, kommt es im Finale zu nichts weniger als der Auferstehung. Mahlers zweite ist nichts für empfindliche Ohren und schwache Nerven, nichts für kleine Säle. Zum Auftakt des Festival d'Aix-en-Provence wurde sie denn gestern Abend folgerichtig in einem Stadion aufgeführt. Im Stadion de Vitrolles haben früher Handballspiele stattgefunden. Das Orchestre de Paris hat musiziert, der dazugehörige Chor gesungen, unter der Leitung von Esa-Pekka Salonen. Und die Gesamtregie hatte Romeo Castellucci. Jörn Florian Fuchs, das war kein Konzert gestern Abend, oder? Bei Castellucci ist auch eher mit einem Gesamtkunstwerk zu rechnen.
Das war kein Konzert, das war eine Installation, könnte man sagen, Musiktheater, so ein Zwitter aus allem Möglichen und vielleicht auch Unmöglichen. Es beginnt ganz ohne Musik und ganz ohne viele Leute auf der Bühne. Wir schauen in diesem Stadion, das ist übrigens ein Bau, der ein brutalistische aus dem Brutalismus noch kommt, der 1994 eröffnet wurde und nur 4 Jahre bespielt wurde und seitdem so eine Bauruine ist. Man nennt das auch die Kaber von Vitrolles dort vor Ort im Volksmund. Und in dieser Ruine, die wurde nun so weit wieder rekonstruiert, dass man dort also eine Aufführung machen kann. Wir sind auf dem großen Podium, schauen nach vorne auf Erdreich, auf Schlamm. Alles ist nass und klebrig. Links und rechts sind 2 Türen, die geöffnet sind. Und zunächst kommt ein Schimmel auf die Bühne, sucht nach Wasser, wird nach einiger Zeit dann von einer Frau rausgeführt, aber sie findet etwas. Sie findet etwas und wird ganz unruhig und holt sich Hilfe herbei. Und ja, dann kommen eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die an diesem Abend während der gesamten Symphonie Leichen ausgraben. Also es ist offenbar ein Genozid passiert. Es kommt das UNHCR, das Hochkommissariat, und das wird auch dokumentiert. Es ist gleichsam ein Theaterritual zur und mit der Musik von Mahler, um eben einen Genozid zu dokumentieren, auch in Form eines Rituals. Am Ende umarmt man sich und einige sind sehr, sehr gerührt. Es übergibt sich auch mal jemand. Und das ist die Grundidee für diesen Abend.
Die Entwicklung von der Totenfeier hin zur Auferstehung, wird die denn auch sozusagen szenisch abgebildet, nachgebildet, wird die begleitet?
Zunächst passt natürlich wirklich diese Totenfeier, dieses Ausgraben der Leichen, dieses Verpacken später in Bodybags, das Abtransportieren. Der Auferstehungsgedanke kommt ganz fein nur hier zum Tragen, indem nämlich eine Helferin ganz am Schluss alleine dasteht und sie hat so einen weißen Schutzanzug an, legt den ab, das sieht dann wie ein Leichensack aus und geht ganz langsam hinaus ins Licht oder in die langsam beginnende Dunkelheit in Vitrolles. Also das ist ein sehr zarter Schluss im Grunde.
Dirigiert hat ja der Finne Esa-Pekka Salonen, einer der ganz großen internationalen Pull-Stars, bis vor kurzem in London, mittlerweile in San Francisco verpflichtet. Wie viel Wucht, wie viel Fingerspitzengefühl steckt in seiner Malerinterpretation?
Das ist schon sehr eine voluminöse Interpretation gewesen. Kleine Einschränkung ist, dass man also an diesem speziellen Ort doch Elektronik brauchte zum Aussteuern, weswegen man gerade bei den Streichern immer wieder den Eindruck hatte, das klingt ein bisschen sehr klapprig, blechern jetzt, aber das geht an so einem Ort einfach nicht. Und es gibt das erwähnte Fernorchester, Sie haben es erwähnt. Dies ist ein kleiner Eindruck jetzt aus dem ersten Satz aus der Totenfeier. Ja, da kommen dann ja am Schluss, wenn es dann versöhnlicher wird, zur Auferstehung geht, kommen dann auch noch die Chöre ins Spiel. Das war sehr, sehr schön. Und eben die Sopranistin Golda Schulz und die Altistin, Mezzosopranistin Marianne Crébassat. Die sind alle übrigens, die Musikerinnen und Musiker, unten in einem Graben, auch in Abendkleidung. Die sind also nicht Teil dieses Spektakels, das dann beim Publikum so lala angekommen ist. Einige sehr, sehr heftige Buhs, viel, viel Applaus. Es gab allerdings auch einige, die den Saal verlassen haben vorzeitig. Und es gab auch einige Menschen, die kollabiert sind, weil das schon über weite Strecken unter die Haut geht. Als Gesamtlänge finde ich es einen Tick dann zu eindimensional. Man hat das verstanden, was passiert, und es ist dann etwas zu lang, finde ich, szenisch gesehen.
Jörn-Florian Fuchs, live von den Musikfestspielen in Aix-en-Provence. Wir sprachen über Mahlers Auferstehungssinfonie zum Auftakt, inszeniert von Romeo Castellucci. Vielen Dank. Die Auferstehung und Himmelfahrt Christi, die ist nur ein Teil des Meisterwerkes von Matthias Grünewald. Noch viel mehr Himmlisches und Irdisches, Leidvolles und Erlösendes erzählt der berühmte Isenheimer Altar aus dem frühen 16. Jahrhundert. Möglichst viele wollen und können heutzutage die Besucherinnen des Unterlindenmuseums in Colmar vom Isenheimer Altar sehen. Und sie hatten in den zurückliegenden Jahren die Gelegenheit, live und in Farbe mitzuverfolgen, wie diese Wandelbilder und die vergoldeten Skulpturen wieder zu neuem Glanz kamen. Für weit über 1 Million Euro nämlich wurden die verschmutzten, nachgedunkelten und vom Zahn der Zeit angenagten Malflächen restauriert. Jetzt ist das Original wieder hergestellt und unser Kunstkritiker Christian Gampert hat sich überraschen lassen.
Man entdeckt auf dem Isenheimer Altar bei jedem Besuch etwas Neues. Das war schon vor der Restaurierung so. Hier ein bisher übersehenes, skurriles Detail in der Versuchung des heiligen Antonius, wo lauter tierähnliche Teufel den Kirchenvater heimsuchen, dort ein dalihaftes Vogelwesen über einer moosigen, fellartigen Anhöhe, als Antonius den Eremiten Paulus besucht. Matthias Grünewald, das war schon immer bizarrster Surrealismus mitten in der Hochgotik. Jetzt kann man auch Dinge sehen, die vorher gar nicht da waren. Durch die Restaurierung sprießen in bislang schummrigen, verdunkelten Ecken plötzlich Wasserquellen und Blümlein hervor. Und natürlich sind die Farben durch die Reinigung der Firnisschichten intensiver und leuchtender, aber auch differenzierter. In der Kreuzigungsgruppe haben der Evangelist Johannes, der die geschockte Maria im Arm hält, und der auf der anderen Seite des Kreuzes hinzuerfundene, weil eigentlich schon gestorbene Johannes der Täufer, Gewänder in ganz unterschiedlichem Rot an. Das war vorher nicht so. Die sündige Maria Magdalena, die sich anbetend quasi zurückwirft, war schon immer mit üppiger Haarpracht versehen. Jetzt hat sie noch mehr davon. Teile des Haars waren vorher wohl übermalt. Die größte Veränderung ist die des pechschwarzen Himmels hinter dem sich mit gespreizten Fingern windenden Gekreuzigten. Der Horizont hat nun viel mehr Bläue in den Partien direkt hinter der Golgatha-Landschaft, sagt Panchika de Pape, die Direktorin des Colmarer Unterlindenmuseums. Zum Beispiel der Himmel. Er wurde 1903 teilweise mit einer schwarzen Schicht überdeckt. Indem die Restauratoren diese Übermalung entfernten, sieht man jetzt am Horizont auch einen blauen Streifen Nachthimmel mit grauen und schwarzen Wolken. Man sah diese Subtilität nicht, weil die Übermalung das verdeckte. Der Isenheimer Altar war zu Beginn des 16. Jahrhunderts von Antonitermönchen bei dem auch als Baumeister und Seifensieder arbeitenden Matthias Grünewald bestellt worden. Lange Jahre pilgerten Kranke, die mit dem wundbrandähnlichen Antoniterfeuer geschlagen waren, zum Antoniterkloster im elsässischen Isenheim, um vor dem Altar Heilung zu suchen. Die Figur des mit den Wundmalen der Geißelung übersäten Christus war für die Gepeinigten ein Bild der Zuversicht. Selbst wenn das Bild schrecklich ist, haben die Gläubigen sich sagen können, Christus hat mehr gelitten als ich, um mich von der Erbsünde zu retten. Und mit diesem blauen Himmel gibt es eine Botschaft der Hoffnung, die von hinten kommt. Dass der Altar auch heute noch eine magische Wirkung auf den Betrachter ausübt, liegt nicht nur an der Nachtschwärze der Kreuzigung und der auf wenige Figuren reduzierten Beweinung. Es liegt auch an den skurrilen Details, die jetzt nach der Restaurierung natürlich noch viel klarer zutage treten. Der linke Fuß Jesu etwa ist ein verstümmelter Doppelfuß. Einerseits ein in Qualen festgenageltes Bein, andererseits ein zweiter verstümmelter Teufelsfuß mit nur einer Zehe. In der Versuchung des heiligen Antonius gibt es krötenartige, pestgezeichnete Gestalten oder tiermenschliche Mischwesen. Die Lieblichkeit der Verkündigung wird konterkariert von einer science-fictionhaften Wiederauferstehung, wo ein geblendeter Soldat vor dem Grab herumschwebt wie ein Astronaut im Weltenraum. Das Gesamtkonzept des Altars mit seinen grauen Fassungen kommt nach der Restaurierung nun viel besser zum Ausdruck. Auch in dem farblich differenzierten Skulpturenensemble des Straßburger Figurenschnitzers Nikolaus von Hagenau. Das mit den Jahren ermattete und faserige Blattgold der Antonius- und Hieronymus-Figuren erglänzt jetzt in frischer Pracht. Und der Hintergrund der Gruppe ist aufgrund einer neuen Forschungslage nun nicht mehr weiß, sondern blau. Und in der Bläue liegt die Hoffnung.
Soweit Christian Gampert über den restaurierten Isenheimer Altar in Colmar. Auf kleinste Details, die ein Bild erst zum Leben erwecken, auf die verstand sich auch, ganz anderes Jahrhundert, ganz andere Richtung, aber auf die verstand sich auch die englische Kinderbuchautorin Beatrix Potter. Aus ganz gewöhnlichen Hasen machte sie Peter Rabbit, Hopsy, Flopsy und Cottontail. Geschichten über und insbesondere die Bilder von diesen possierlichen Tierchen sind weltweit bekannt, auch wenn ihre Erfinderin seit fast 80 Jahren tot ist. Auf Tassen, auf Tellern, Decken und Kissen, natürlich in Büchern und in Filmen sind die Abenteuer der Potter-Wesen zu sehen. In Großbritannien kennt sie bis heute fast jedes Kind. Das Londoner Victoria and Albert Museum zeigt seit ein paar Wochen eine Ausstellung über Beatrix Potter und unsere Autorin Beatrix Novi war so begeistert, dass wir sie darum gebeten haben, unbedingt zu berichten.
Ehrgeizige Mittelschichteltern von heute hätten an einem Kind wie Beatrix Potter ihre Freude. Ein Mädchen, das Pflanzen und Tiere einsammelt, wo sie sich finden, sie auseinandernimmt, unter dem Mikroskop untersucht, sie zeichnet, 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 von Tag zu Tag schöner und präziser. Aus so einem Mädchen würde heute vielleicht eine Meeresbiologin oder Primatenforscherin, aber Beatrix wurde 1866 geboren. Und weil ihre Familie reich war, musste die Tochter nicht arbeiten. Weil sie ein Mädchen war, durfte sie nicht arbeiten. Aber was Beatrix Potter wollte, das kann die Ausstellung im Victoria and Albert Museum vermitteln. Seit ihrer Eröffnung ist schon einige Zeit vergangen, aber noch immer drängt sich das Publikum durch die Räume, in denen das zeichnerische Werk und viele Erinnerungsstücke der heißgeliebten Nationalikone gezeigt werden. Aufgeklappte Fotoalben, Möbel- und Familienporträts im angedeuteten Ambiente eines oberen Mittelklassehaushalts, dunkelgrüne Wandverkleidung, Holztäfelung, Tiere flattern als Schatten über die Wände. Eine Bettwärmflasche aus Messing, frühe Potter-Ausgaben und Exemplare der Kinderbücher, die die kleine Beatrix las, natürlich ohne zu ahnen, dass sie selbst welche schreiben würde. Obwohl sie lange unter der Fuchtel der Eltern stand, konnte sie ihrem Interesse an Flora und Fauna ungehemmt nachgehen, besonders in den auf diversen Landsitzen verbrachten Ferien. Zusammen mit ihrem Bruder Rupert schleppte sie Frösche, Mäuse, Igel, Schnecken, Schlangen, Käfer und Raupen ins Haus. Die Zeichnungen, die beim Studium des Getiers entstanden, sind so verblüffend naturgetreu wie ästhetisch reizvoll in ihren zarten Wasserfarben und ihrer heiteren Ästhetik. Dass der typisch viktorianische Forschungseifer den Tieren nicht immer gut bekam, belegt das Bild zweier Flaschen mit einem Frosch und einer Schlange drin. Der hinzutrapierte Totenkopf zeugt von der realistischen Weltsicht der jungen Zeichnerin und von ironischem Esprit. Beides blieb in ihrem späteren Lebenswerk erhalten. Der Hase Peter Rabbit, die Gans Jemima Puddle Duck, Nutkin das Eichhörnchen oder die Maus Samuel Whiskers. So entzückend diese anthropomorphen Figuren anzuschauen sind, die Naturforscherin in Beatrix Potter verweigerte Beschönigungen. Ungerührt lässt sie ein Mäuse-Ehepaar eine lebende Katze in Kuchenteig wickeln. Von zwei Schweinen berichtet sie lakonisch mit ihrem typisch britischen Humor. Dorcas und Porcas führten ein geruhsames Leben und ihr Ende war Speck. Und die begriffsstutzige Gans Jemima ist gern bereit, dem eleganten Herrn Fuchs die Zutaten für gebratene Gans zu besorgen. Dass Tiere in Comics ihresgleichen essen, erleben kleine Leser meistens nicht als Widerspruch, weil Charaktere wie Donald Duck restlos vermenschlicht sind. Überhaupt macht die Lektüre ihrer Bücher bis heute so erfreulich, dass sie Belehrungen und überlegene Weltsicht weitgehend vermeidet. Beatrix Potters späte Karriere begann mit einem ihrer Haustiere, einem mutmaßlich unglücklichen Häschen, das sie an der Leine ausführte. Als das Tier einmal einem freilaufenden Artgenossen begegnete, machte sie eine kleine illustrierte Geschichte daraus für das kranke Kind ihrer früheren Gouvernante. Weitere Hasenabenteuer folgten. Die erste veröffentlichte Geschichte von Peter Rabbit und seinen Schwestern Hopsy, Flopsy und Cottontail zündete den kommerziellen Erfolg, der Beatrix Potter, über 30 und unverheiratet, endlich unabhängig machte. Ihr Schreibtisch und das Kassenkästchen in der Ausstellung zeugen von der Freude am Geldverdienen und am Disput mit Verlegern. Ihre Bücher machten den Weg frei für ein selbstbestimmtes Leben samt Ehemann und für den Erwerb eines Anwesens im schottischen Lake District, in der Ausstellung als großformatiges Naturvideo zu erleben. Hier züchtete sie preisgekrönte Schafe und engagierte sich für den Erhalt der geliebten Landschaft. Ihre Clogs, die im V&A-Museum zu sehen sind, belegen es, Beatrix Potter, von jeher eine Stadtmaus wider Willen, war endlich zur Landmaus geworden.
Beatrix Novi über Drawn to Nature, eine Londoner Ausstellung über die englische Kinderbuchautorin Beatrix Potter. Die Kulturstiftung des Bundes hat die Förderung einiger zusätzlicher Projekte beschlossen. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Kaum hat die Kulturstiftung des Bundes gestern bekannt gegeben, dass Katarzyna Wielga-Skulimowska als Direktorin der Stiftung auf Hortensia Völkers folgt, Sie hörten gestern davon an dieser Stelle, wurde heute bekannt, dass der Stiftungsrat 8,7 Millionen Euro für neue Projektvorhaben der Stiftung bewilligt hat. Mithilfe der Fördermittel soll ein Soforthilfefonds für Kulturschaffende aus der Ukraine verlängert werden, der in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut besteht. Dadurch sollen beide Institutionen damit betraut werden, die kulturelle Szene im Land am Leben zu erhalten. Außerdem fließen 3,9 Millionen in ein inklusives Projekt für KünstlerInnen. An weiteren Vorhaben der Initiative zur Aufarbeitung der kolonialen Geschichte in Hamburg beteiligt sich die Kulturstiftung ebenfalls. Insgesamt ist die Kulturstiftung des Bundes mit einem Jahresetat von rund 35 Millionen Euro ausgestattet. Zum fünften Mal innerhalb weniger Tage sind auch heute wieder Aktivisten in eine kulturelle Einrichtung eingedrungen. Dieses Mal handelte es sich um die militante, ökologische, britische Aktivistengruppe Just Stop Oil. Einige ihrer Mitglieder klebten heute ihre Hände an den Rahmen eines Kunstwerks in der Royal Academy in London. Dabei handelte es sich um eine Replik des Abendmahlgemäldes von Leonardo da Vinci, in der Jesus ankündigt, von einem seiner Apostel verraten zu werden. Außerdem kippten die Aktivisten Farbe in die Museumsräume und forderten den sofortigen Stopp neuer Gasprojekte. Erst gestern war ein Gemälde in der Londoner Nationalgalerie, auf dem eine lukullische Landschaft zu sehen ist, durch ein anderes Bildmotiv überhängt worden, darauf eine Landschaft, die durch den Einsatz fossiler Energien zerstört worden ist. stundenlang schweigen und dabei Fremden auf engstem Raum in die Augen sehen, darin ist die Performance-Künstlerin Maria Abramović ja gut geübt. Zum Wintersemester 2022/23 wird sie nun auch reden müssen, denn dann übernimmt sie die erste Pina Bausch-Professur an der Folkwang-Universität der Künste in Essen. Die Professur wird mit Mitteln der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen finanziert. Persönlich begegnet ist Abramović der Wuppertaler Tanzkünstlerin Pina Bausch, nach der der Lehrstuhl benannt wurde, nie. Das bedauere sie sehr.
Antje Allroggen, vielen Dank. Die Koalition hat sich auf ein Paket zum Ökostromausbau geeinigt. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend. Soweit Kultur heute mit Marja Elmenreich am Mikrofon. Vielen Dank für Ihr Interesse.